Wir machen jetzt weiter mit einem Bibeltext. Wir machen das immer so beim Sonntagsslam, dass wir unseren Leuten, die hier vorne stehen und slammen, im Vorfeld einen Text zur Inspiration zusenden. Und mit dem setzen sie sich dann in ihren Texten auseinander. Und ich möchte euch diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium jetzt vorlesen, bevor wir die ersten Slams hören. Und zwar ist es eine Aussage von Jesus. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, ist leicht, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht.
Ja, der Hintergrund von meinem Text ist, ich habe in der Vergangenheit viel mit Christen zu tun gehabt, die so richtig christlich sind, und mit Nichtchristen zu tun gehabt, die so richtig nicht christlich sind. So, und habe da irgendwie immer so zwei ganz gegensätzliche Meinungen irgendwie kennengelernt und habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Und mein Text ist im Prinzip eigentlich ein Gebet, das mit der Bibelstelle zusammenhängt, die du vorhin vorgelesen hast, Joe. Genau. Jesus, du hast gesagt, dass du uns unsere Last abnehmen möchtest und wir stattdessen dein leichtes Joch auf uns nehmen sollen, indem wir von dir lernen. Du hast uns gelehrt, dass wir unseren Vater im Himmel von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit unserem ganzen Verstand und all unserer Kraft lieben sollen. Dazu sollen wir unsere Mitmenschen so lieben wie uns selbst. Ja, auch unsere Feinde sollen wir lieben. Du hast zuletzt all unsere Schuld am Kreuz getragen und damit sämtliche anderen Gebote für uns erfüllt. Aber haben wir das als Christen wirklich verstanden? Wie kommt es, dass das Wort Christ heutzutage vielfach als Synonym für einen Menschen gesehen wird, der andere anhand ihrer religiösen, politischen oder sexuellen Gesinnung be- und verurteilt. Einen Menschen, der die Erkenntnisse der experimentellen Wissenschaft nicht anerkennt. Einen Menschen, der krampfhaft versucht, einen ganzen Katalog selbst auferlegter Regeln zu befolgen und jedem anderen, der nicht dasselbe tut, mit Arroganz und Intoleranz begegnet. Sind das wirklich alles nur Vorurteile gegenüber uns Christen? Die Abschaffung der Toleranz im Namen der Toleranz, ja sogar eine neue Form von mentaler Christenverfolgung? Oder ist an diesem negativen Beigeschmack des Wortes Christ etwas Wahres dran? Kann es sein, dass wir uns in Wahrheit gar nicht mal so selten gegen dein leichtes Joch entscheiden, Jesus? Was wäre, wenn wir den Menschen, die nicht unsere Meinung teilen, öfter einfach mal nur zuhören und sie mit ihrer Meinung respektieren würden, anstatt sie mit unserer zu überrumpeln? Was wäre, wenn man einen Christen tatsächlich an seiner oder ihrer Nächstenliebe erkennen würde, so wie du es uns aufgetragen hast? Was wäre, wenn wir statt unserer Selbstgerechtigkeit dein Joch auf uns nehmen würden?
Wenn ich Entrümpeln höre, dann denke ich als erstes an Umziehen und ich habe damit relativ viel Erfahrung. Ich bin in den letzten 7 Jahren 12-mal umgezogen. Das ist ziemlich anstrengend und ich habe mich bis heute nicht dran gewöhnt. Und mein Text heißt auch Umzug. Ich muss packen. Und eigentlich mag ich packen und ein Neues starten. Wäre das nicht der Augenblick, in dem mir vor Augen gemalt würde, wie viel ich eigentlich besitze und vor allem, dass ich das ganze Zeug irgendwie in mein neues Leben transportieren muss. Es ist ja erstmal gar nicht schlimm zu besitzen. Es sollte mich ja eher dankbar machen, dass ich reich genug bin, all diese Dinge zu haben, die ich zum Leben brauche, scheinbar brauche. eigentlich nur scheinbar und bei manchen nicht mal scheinbar. Es ist offensichtlich, dass ich die kleine Plastikfigur, die ich vor 3 Jahren mal von meiner Omi geschenkt gekriegt habe und die seitdem in der Dekokiste ganz unten liegt, dass ich die nicht zum Leben brauche. Eigentlich gar nichts aus dieser Kiste, aber es ist ja auch schön, Schönes zu haben. Oder zumindest Erinnerungsstücke. Naja, es war halt ein Geschenk. Mal eine andere Kiste. Dinge, die ich auf jeden Fall brauche irgendwann. Man kann da ja schließlich noch was draus machen, aus den einzelnen Knöpfen, aus diesem Stück Draht, den Perlen. Und ja, diese Farben sind schon älter, aber so schnell werden die ja nicht trocken, glaube ich. Und dann habe ich hier noch Kabel. Die liegen in dieser Schublade auch schon etwas länger, aber Kabel kann man ja immer mal gebrauchen, wenn ein anderes kaputt geht. Und die Tatsache, dass ich zwar jetzt ein iPhone habe und die ja bekanntlich immer extra Wünsche haben, was Anschlüsse angeht, und mein uralt Nokia-Kabel eher nicht darunter fällt, diese Tatsache ignoriere ich einfach mal. Wer weiß, vielleicht habe ich ja bald wieder ein altes Nokia-Handy, dann ärgere ich mich, wenn ich das Kabel weggetan habe. Und so füllen sich die Kisten und ich wundere mich, wie viel ich habe und ich frage mich, wie ich das ganze Zeug transportieren soll und ob es nicht doch etwas gibt, was ich nicht unbedingt brauche. Aber diese kleine Plastikfigur von Omi, die ist jetzt ganz unten. Da packe ich sie auch nicht mehr aus. Ich hasse Umziehen. Ich hasse Umziehen und es macht mich müde, all diese Dinge zu sehen und die Arbeit zu haben für eine kleine Plastikfigur, die doch auch in der neuen Wohnung eigentlich keinen Berechtigungsgrund hat. Genau wie die Kabel. Aber ich bilde mir ein, die seien notwendig. Notwendig. Die notwendend. Und wenn ich das Wort so mal im eigentlichen Sinn betrachte, muss ich fast lachen, weil das nun wirklich nicht der Fall ist. Ich denke das zwar manchmal, aber wenn ich wirklich mal in Not sein sollte, dann hilft mir das Kabel ja doch nicht. Und während ich so im Umzugspackchaos über die Dinge philosophiere, die mir als notwendig erscheinen und für die ich mir Arbeit mache und für die ich mich stressen lasse, frage ich mich, ob da nicht noch mehr ist. Noch mehr Stress und noch mehr Arbeit für das, was ich als notwendig erachte, obwohl das am Ende es nicht ist. Ist es nicht so, dass wir tagtäglich eine ganze Palette mit uns rumtragen an Dingen, die wir zum Leben brauchen? Und ich rede jetzt nicht mehr von Materiellem, sondern eher von unserem Seelenhaus, in dem wir Tag ein, Tag aus Wahrheiten und Lügen sammeln, uns einrichten, manchmal die Türen verrammeln, jemanden einladen oder ausladen und an guten wie an schlechten Tagen drin wohnen. Und wenn wir schon im wahren Leben uns so leicht täuschen in dem, was wichtig ist, wie viel größer ist der Haufen an Dingen, die wir in unserer Seele finden, die da gar nicht reingehören? Wenn ich mal stille werde, die Augen schließe, um zu sehen, was nicht sichtbar ist, zu spüren, was mir auf den Schultern liegt und mich manchmal nicht schlafen lässt, was ich mit mir trage, was mich stresst, dann höre ich leise die Stimmen, die mich warnen, nicht weiterzugehen, weil es mich dahin führen könnte, dass ich etwas verliere, was mir lieb und teuer ist, was mir Sicherheit gibt und Kraft. Aber jetzt gehe ich weiter, tiefer in mein Seelenhaus hinein und nach dem ersten Raum, der noch ganz aufgeräumt, schön dekoriert mein Leben zeigt, kommt ein nächster und ein nächster. Und jeder Raum hat sein eigenes Thema. Ein Raum mit Schlössern verschlossen, versperrt den Weg tiefer ins Haus. Für die meisten Schlösser habe ich den Schlüssel und als endlich der Zugang gewährt, staune ich. An Sicherheit mangelt es mir offensichtlich nicht. Hier ist alles zu finden, was mein Leben zusammenhält und auch, was im Falle eines Angriffs zur Abwehr dient. Die Mauersteine, um jede Tür zu verbauen, Unbefugten den Zutritt zu verschließen und das Gewehr, um gnadenlos zurückzuschießen. Nein, niemand hat Macht über mich. Ich bin selbst stark genug und halte mich. Da ist der Raum, der schreit nach Liebe, der hungert nach Anerkennung und Lob und der keineswegs leer ist, aber auch nicht gesättigt. Bilder von mir, Statuen in Groß- und Klein-Fanartikel, die mich bejubeln, besingen, was ich alles kann und wie toll ich erscheine. Und ein weiterer Raum, eher düster und eng. Hier will wirklich keiner sein, zwischen all dem Dreck und Staub und Schmutz, nein, hier lasse ich auf jeden Fall keinen rein. Meine eigenen Schulden, feinsäuberlich gelistet, zum Teil aufgewogen mit dem, was mir selbst geschuldet wird, aber trotzdem nicht vergessen. Ich trage beides mit mir, in meinem Seelenhaus und spätestens jetzt will ich wirklich lieber wieder raus, aber es geht noch weiter, noch eine Tür. Da sitzt ein kleines Mädchen in dem letzten Raum. Sie schaut mich an und ich weiß genau, das bin ich. Meine kleine Seele, die dort sitzt und so schwer zu erreichen ist, so ein langer Weg, um zu sehen, wie es ihr wirklich geht, um ihr zu begegnen. Und ich wundere mich nicht mehr, dass ich manchmal müde bin, dass ich keine Zeit habe und auch keine Lust, Menschen einzuladen, mir zu begegnen oder noch mehr Menschen zu begegnen. Es gibt schon genug in meinem eigenen Haus zu tun und genug zu tragen. Ich muss mich schließlich kümmern, dass diese Räume alle in Schuss bleiben, dass meine Sicherheit und mein Schutz nicht veralten, dass meine Stärke und Selbstsicherheit bleibt und dass ich mich liebe. Das ist doch das Wichtigste, liebe dich selbst. Dann erst kannst du auch andere lieben. Es hält mich beschäftigt, diese zwei Räume zu füllen und den dritten möglichst verschlossen zu halten. Und ich trage alles mit mir rum, Tag für Tag. Bis einer kommt, der mich einlädt, ihn einzuladen, um bei mir zu wohnen. Einen, der, wenn ich es ihm erlaube, auch Schlüssel zu allen Sicherheitsschlössern hat und der mir helfen will, auszumisten. Und ich habe Angst. Angst, ihn daran zu lassen, die Räume sollen doch nicht leer stehen, dürfen doch nicht leer sein. Ich brauche das alles, es ist notwendig. Und er nimmt mich in den Arm, wie ein kleines Kind, wie mein kleines Seelenkind. Und mir fällt auf, dass ich es bin. Und wir hier sind im letzten Raum. Wie kann das sein? Wie kommt er hier rein? Spätestens im Schuldenkeller, den ich nicht mal selbst aushalte, obwohl er Teil von mir ist, hätte er Reißaus nehmen müssen. Spätestens dort mir den Rücken kehren und einen anderen Ort zum Wohnen wählen. Und doch sind wir hier. Er hebt mich auf und trägt mich hindurch. Und während wir gehen, reißt er es heraus. Jede Lüge, die mein Leben dominiert, die mir vorspielt, die Not abzuwenden, aber am Ende doch nichts hält. Und er füllt es neu und ich staune. Ich staune von der Schönheit der Räume, die davon spricht, wie er mich hält, wie er mich liebt, wie er mich sieht. In Gnade. Und anstatt weiter an jedem Tag mein Seelenhaus als Last zu tragen, kann ich zum ersten Mal frei atmen. Anstatt weiter mich selbst zu halten, zu bejubeln, zu verteidigen und für mich einzustehen, ist da einer, der all das füllt. Und ich kann wieder anderen Menschen begegnen. Wirklich begegnen, sie wirklich sehen, sie wirklich lieben und beschenken. Weil ich geliebt, beschenkt, gehalten bin und frei.
Ich habe auch einen Text mitgebracht zum Thema die Seele entrümpeln und ich bin eher der Klarheit hinterhergerannt und habe mich gefragt, was ist eigentlich Klarheit und wann kommt die zu uns? Und der Text heißt Klarheit. Es ist wie Anhalten und Aufschauen, weil deine Augen plötzlich offen sind. Es ist wie Einatmen eiskalter Luft, die alle überschüssigen Gedanken einfriert. Es ist wie Fliegen mit den Füßen am Boden. Sie steht am Fenster. Erblickt das Dickicht der Hecken und Beete im Garten. Es ist schon November und inzwischen zu spät, noch länger damit zu warten, draußen wieder alles in Form zu bringen. Sie lässt den Kopf sinken, erinnert sich freudlos an die letzten Wochen, nichts wollte gelingen. Und der Kommentar ihrer Chefin hatte sie auch tief getroffen, denn sie hat in das Projekt viel Herzblut gesteckt, hat ihr Bestes versucht, massenweise Gedanken und Zeit investiert und nach der besten Lösung gesucht, doch am Ende wurde daran kritisiert, das sei noch zu wenig und nicht ausgereift genug. Sie fühlt sich nicht gesehen, sieht ihren Arbeitswillen allmählich schwinden und obendrein war Wohlergehen auch zu Hause nicht zu finden mit zwei mäßig gesunden Kindern. 2 und 4 Jahre. Für die beiden gibt sie sich aufopfernd hin und nein, Gott bewahre, sich über die Mühen zu beschweren, käme ihr nie in den Sinn, doch ihr Alltag fühlt sich an wie eine Fessel. Aufstehen, Frühstück, Kita, Arbeit, Feierabend, Kinder holen. Spielplatz, Heimkehren, Abendmahlzeit und dann alles wiederholen, nur funktionieren und den Rest ausblenden. Sie steht am Fenster. Trübsinnig blickt sie auf Büsche und Bäume, doch eine Frage wird immer präsenter, nämlich, ob sie von einem besseren Leben träume oder bereits einen Traum erlebt. Sie wird dankbar. Für das Haus und den Garten, den sie sich leisten können, es bleibt zwar hochgradig unklar, ob sie und ihr Mann zusammenbleiben oder sich trennen, aber ihr Mut steigt und mit ihm ihre Hoffnung. Sie wird dankbar für ihre Arbeit, ihren Alltag und die Kinder. Und obwohl das letzte Jahr durchaus kein Spaß war, erkennt sie eine Wahrheit dahinter. Und dann ist es wie Anhalten und Aufschauen, weil ihre Augen plötzlich offen sind. Wie Einatmen eiskalter Luft, die alle überschüssigen Gedanken einfriert. Und sie fliegt mit den Füßen am Boden. Manchmal ist alles klar. Und du erkennst deinen Platz im großen Gefüge. Wo Kummer herrschte, ist jetzt Ruhe da, denn dein Blick verändert die Perspektive. Du siehst dich mit allem verwoben und fliegst mit den Füßen am Boden. Es ist wie gebremst werden und starren, weil deine Augen plötzlich offen sind. Es ist wie umarmt werden von eiskalter Luft, die alle Organe einfriert. Es ist wie fallen mit den Füßen am Boden. Er sitzt am Esstisch. Dabei hat er schon seit Tagen keinen Hunger mehr. Seine Verletzung ist noch frisch, macht ihm die Augen nass, das Herz so schwer, den Magen taub und die Zukunft leer. Sie ist nicht mehr da. Hat ihn nach so langer Zeit ganz plötzlich verlassen, er fühlt sich undefinierbar, fragt sich warum und was soll er jetzt machen. So einsam war er schon ewig nicht mehr. Er konnte es erst nicht glauben. Suchte vergeblich nach Worten, dann wollte er es nicht glauben und hat ihr in seinem Groll alles vorgeworfen. Schließlich wollte er sie wieder und fiel in die Tiefe. Zwischen Wut und Traurigkeit springt er seitdem hin und her. Die Gedanken drehen sich im Kreis, sein Blick verdunkelt sich stets mehr, er tritt auf der Stelle und kommt nicht heraus. Denn es ist wie gebremst werden und starren, weil deine Augen plötzlich offen sind. Es ist wie umarmt werden von eiskalter Luft, die alle Organe einfriert. Es ist wie fallen mit den Füßen am Boden. Er sitzt am Esstisch und beschließt, dass er jetzt Klarheit schaffen muss. Sein letzter Lichtblick ist sie komplett zu vergessen. Jetzt ist Schluss mit seinem Leiden, seinen Schmerzen. So landen Bilder, CDs, Bücher und T-Shirts schnell im Müll. Es wird noch wilder, als er kurz darauf in eine andere Stadt umziehen will. Kompletter Neustart, alles hinter sich. Erst Jahre später, im Wohnzimmersessel neben zwei leeren Weinflaschen, versteht er, er kann alles rausschmeißen und versuchen loszulassen, aber die Last bleibt bei ihm, er trägt sie weiter. Es ist Teil seines Lebens, dass sie ihn verlassen und damit schwer verletzt hat, und er bemüht sich vergebens, solange er nicht seinen Frieden mit sich selbst macht, und plötzlich ist es wie Anhalten und Aufschauen, weil seine Augen plötzlich offen sind. Wie Einatmen eiskalter Luft, die alle überschüssigen Gedanken einfriert. Und er fliegt mit den Füßen am Boden. Manchmal ist alles klar. Und du erkennst deinen Platz im großen Gefüge. Wo Kummer herrschte, ist jetzt Ruhe da, denn dein Blick verändert die Perspektive. Du siehst dich mit allem verwoben. Und du fliegst mit den Füßen am Boden. Vielen Dank.